Ich stehe im Kunstmuseum Moritzburg gemeinsam mit Paul Kaiser vom Dresdner Institut für Kulturstudien beteiligt an vielen öffentlichen Debatten, wenn es um Kunst aus der DDR geht in den letzten Jahren. Und ich stehe hier mit Ihnen, weil Sie einer der Kuratoren sind der aktuellen Ausstellung, die sich hier in den Räumen des Kunstmuseums über eine große Fläche erstreckt. Eine Retrospektive des Malers Willi Sitte, eine Retrospektive, anhand der man auch die vielen verschiedenen Lebens- und Schaffensphasen dieses Menschen nachvollziehen kann. Das wollen wir in den nächsten Minuten hier in den Räumen versuchen. Vielleicht zu Beginn an Sie die Frage, was ist denn Ihr Zugang zu Willi Sitte?
Ja, der Zugang, da gibt es ja viele Zugänge, Brücken, Schneisen, Blickachsen, die man zu Willi Sitte hat. Ich habe ihn selbst noch persönlich getroffen. 1999 und 2000 habe ich zwei biografische Interviews mit ihm geführt in seinem Atelier. Aber da war er schon ein in seinen Auffassungen, sagen wir mal, floskelhaft zementierter Ansprechpartner oder Aussagemensch, weil diese Dinge, die er nach 89, 90, also durch den Fall der Mauer und dann durch die beginnende Transformations- und Umwertungszeit erlebt hatte, hat ihn doch in eine sehr, sagen wir mal, in eine Rolle gedrängt. Teilweise hat er sie auch geradezu gesucht, in der Willi Sitte zu einer Stellvertreterfigur wurde, im Zusammenhang mit der Abrechnung oder Akzeptanz der ostdeutschen Kunst im gesamtdeutschen Gefüge.
Jetzt schaue ich gerade so ein bisschen schon mich in diesem Raum um, weil ja in dem, was Sie gerade schon ansprechen, ganz spannend ist, wie diese Ausstellung selbst Willi Sitte jetzt auch positioniert. Und es gab eine begleitende Tagung zu dieser Ausstellung, wo es auch heißt, eine Biografie zwischen Kunst und Macht. Und da ja schon viele Vorannahmen drinstecken. Also die Kunst hat anscheinend erstmal nicht unbedingt was mit Macht zu tun, aber dann gibt es irgendwie dieses Zwieverhältnis von Kunst und Macht. Und in dieser Tagung ging es auch ganz viel um die Situation, die Position von Willi Sitte in der DDR als Präsident des Verbandes Bildender Künstler in seiner Rolle hier an der Hochschule Burg-Giebichenstein in Halle als Lehrer, als Professor. Ja, mit welchen Vorannahmen gehen Sie denn an die künstlerische Biografie von Willi Sitte?
Ich beschäftige mich, auch Thomas Bauer-Friedrich beschäftigt sich seit langem mit dem Thema, ich seit 25 Jahren. Und vor 20 Jahren gab es eine ja stark damals umstrittene Auseinandersetzung mit Willi Sitte in einem nationalen Kontext im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Da war ich noch etwas jünger und habe dort auch eines der Hauptreferate gehalten. Und da ging es eigentlich auch um die Bewertung, inwieweit sozusagen die Verstrickung oder die Kollaboration mit der Macht in der DDR das künstlerische Werk überstrahlt habe. Oder ob es nicht doch so sei, dass eben Willi Sitte genuin ein bildender Künstler sei, der zwar auch nebenher ein Funktionär gewesen sei, aber dass diese Doppelrolle oder dieses Engagement für den Staat eigentlich sein Werk nicht beschädigt habe. Das Problem dieser Auseinandersetzung bestand darin, dass man die Bilder nicht sah. Also man debattierte Theoretiker, betroffene Zeitzeugen, also ein ganz buntes Feld an Emotionalität auch, meldete sich zu Wort, aber man konnte die Äußerungen oder die Einschätzungen nicht an den Werken, an den Originalen selbst überprüfen.
Das heißt, Sie stellen die Arbeiten in Ihrer Breite jetzt auch nochmal aus, um sie quasi einer Befragung zu unterziehen. Was bleibt denn von Willi Sitte? Damit wir uns auch dieser Frage stellen können, würde ich vorschlagen, wir gehen einen Schritt weiter, und zwar in den ersten Ausstellungsraum im großen Moritzburg-Areal hier. Ein Ausstellungsraum, den Sie der Familie oder den Bildnissen aus familiärem Kontext von Willi Sitte gewidmet haben. Am Anfang steht quasi die Frage, woher kommt dieser Mann eigentlich? Was ist seine Familie? Das ja ganz spannend, auch anscheinend eine Selbstdarstellung Willi Sittes. Also es gibt hier dann eine Wand, an der drei ziemlich große Gemälde hängen. Das erste hier direkt vor uns heißt Meine Eltern von der LPG von 1962. Man sieht zwei ältere Menschen, ein Paar, Mann und Frau, sitzen auf einem Sofa, vor ihnen sehr zentral ein Metallkorb mit Eiern gefüllt. Hinten an der Wand hängt groß eine in Grautönen gehaltene, vermutlich Fotografie von einer LPG, einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Und man hat quasi über das Porträt der Eltern diesen Konnex zwischen dort werden die Eier gelegt und dann landen sie auf dem Tisch. Und die Mutter hat auch eine ihrer Hände auf einem dieser Eier. Also der Bezug ist gleich hergestellt, gar nicht nur zur Familie, sondern auch zum real existierenden Sozialismus. Und das zeigt sich auch in einem weiteren Familienbild, das Sie hier zeigen von Willi Sitte, dass da das Emblem der tschechischen kommunistischen Partei im Hintergrund bei einer Darstellung des Vaters auftaucht. Das in einem weiten Ausholen dazu, was ich glaube, was eigentlich in allen Bildern von Willi Sitte ja nicht wegzustreichen ist, nämlich dass dieser Mann sich vermutlich den Großteil seines Lebens als Kommunist verstanden hat.
Hier geht es natürlich auch um die kommunistische Herkunft beziehungsweise die Legitimation dieser kommunistischen Herkunft über diese programmatischen Elternbildnisse. Aber es geht natürlich auch darum, eine innere Wahrhaftigkeit bei der Darstellung sehr konkreter Verhältnisse zu erlangen. Die Tradition des Elterndoppelbildnisses hat eine lange Tradition. Sie reicht eben vor allem bis in die neue Sachlichkeit zurück. Und auch in der frühen Kunst der DDR, etwa bei Kurt Querner, aber auch bei Otto Dix ist das zu finden, war dieses Elternbildnis natürlich wirklich in einer realistischen Form eine analytische Befragung nicht nur der eigenen Herkunft, sondern eben auch der Prägungen, die aus dieser Familie bzw. aus dieser Herkunft, die man eben nicht verleugnete, aber auch nicht beschönigte, dass die sozusagen dem Künstler ein Kontinuum an Stabilität auch in ihrem Leben verlieh. Auf den ersten Blick ist dieses Bild, meine Eltern von der LPG, was sie ansprachen, ja, fast ein in sich ruhendes, idyllisches Elternpaar, was auf einer roten Couch sitzt, mit eben diesem Foto dieser LPG. Es ist diese LPG, die von einem ihrer Söhne geführt wird. Und die beiden haben dort auch im hohen Alter nochmal eine Anstellung gefunden. Deswegen eben auch der Korb mit Eiern. Es ist eine Geflügelproduktion, wie das so früher hieß. Also, obwohl die Eier relativ groß sind, sind vielleicht eher Enteneier, keine Hühnereier. Aber wenn man dieses Bild sieht, auch in diesen Farbtönen, in diesen, im Antlitz, in der Physiognomie der Mutter vor allen Dingen, dann würde man sagen, es ist eine glückliche Lebensinventur, die man da vor Augen hat. Und ich komme nochmal zur Wahrhaftigkeit. Was bei Querner und auch bei Dix sehr deutlich wird, ist hier eben nur zum Teil vorhanden, weil die dunkle Seite, was die beiden durchgemacht haben, bevor sie in diesen Zustand kamen, eben die Vertreibung aus Böhmen, das wird in diesem Bild überhaupt nicht deutlich. Ja? Es ist also eigentlich ein Programmbild. Auch im Format ist es relativ groß. Und es ist interessant, dass andere private Dinge, also vor allen Dingen auch andere Personen seiner Familie und auch seiner späteren eigenen Familie, seine Frau, seine beiden Ehefrauen und auch seine beiden Kinder, relativ wenig Platz in seiner Bildproduktion einnehmen. Eigentlich einen sehr, sehr marginalisierten Platz. Aber seine Eltern hat er in 4 programmatischen Großformaten dargestellt. Und dann wird man sich fragen, warum das ist das so? Und man muss wissen, dass der Antifaschismus in der DDR sozusagen der Gründungsmythos des Staates war. Natürlich bestand die DDR nach 1945 eigentlich per se natürlich aus einem großen Volk von Tätern oder Mitläufern. Ne? Und durch diese antifaschistische Umkodierung wurde aus diesem Halbvolk von Tätern plötzlich ein Volk von Siegern der Geschichte, weil sie sich erhaben fühlten, qua SED-Politik über die westdeutsche Hemisphäre. Und insofern sind diese Bilder in gewisser Weise der Versuch von Willi Sitte, diesen antifaschistischen Gründungsmythos des Staates mit seiner eigenen Herkunftsgeschichte, mit seiner eigenen kommunistischen Herkunftsgeschichte kurz zu schließen.
So problematisch diese antifaschistische Doktrin, die eben ihre großen Leerstellen hatte, ist, nichtsdestotrotz bleibt ja zu betonen, dass der Klassenhintergrund, den Willi Sitte hier malt, ein realer ist, auch wenn er über die eigenen Widersprüchlichkeiten auch in seiner Biografie, in seiner Herkunft auch falsche Angaben gemacht hat. Aber ich glaube, dieses Spannungsverhältnis ist schon relevant, nochmal herauszustreichen.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das wird auch oft übersehen. Willi Sitte kommt aus sehr kleinen Verhältnissen. Sie ist eine klassische Aufsteigerfigur nach dem Systembruch von 1945. Und diese Karriere korrespondierte natürlich auch mit dem Anspruch dieses Staates, DDR, was ja ein Arbeiter- und Bauernstaat sein sollte und nicht ein Staat, das von einer Elite, von einer gut dotierten Mittelschicht oder Oberschicht geführt wurde und die sich dann eben in ganz anderen Posen und auch Formaten andersweitig bildkünstlerisch repräsentiert sehen wollten. Und das darf man nicht denunzieren. Das ist quasi dieser Impuls dieses jungen Staates, nun anstatt der bürgerlichen Honoratoren, die neuen oder vermeintlich neuen Herrscher dieses Staates natürlich auch in Bildposen zu setzen, die zuvörderst eben ganz anderen adligen, bürgerlichen Würdenträgern und Machthabern zugeordnet waren. Insofern ist das eine sehr, sehr interessante Sache, wie quasi neue Machtverhältnisse sich auch bildkünstlerisch symbolisieren.
Bevor wir zu diesen neuen Machtverhältnissen, denen der DDR, weiterkommen, gehen wir in der Chronologie, die Ihre Ausstellung auch vorgibt, ein Stück weiter. Und da ist man, glaube ich, schon bei einer zentralen Bruchstelle, die auch sehr wenig gesehen wird in dem Werk von Willi Sitte, nämlich die, dass er nach einer Zeichenausbildung an die Malschule von Werner Peiner kommt. Werner Peiner, einer der sehr erfolgreichen Künstler im Nationalsozialismus. Und diese Malschule ganz sicher ein Ort, an dem man nationalsozialistisch gesinnt gearbeitet, gewirkt, gelebt hat. Und dieses eine Jahr, das Willi Sitte 1940 bei Werner Peiner in der Ausbildung verbringt und die Nachwirkungen dieser Ausbildung im Nationalsozialismus, die scheinen mir doch noch relativ wenig eine Rolle zu spielen, auch in der Auseinandersetzung mit dem Folgewerk des Malers.
Ja, man darf es nicht unter, aber auch nicht überbewerten. In dieser Zeit, Willi Sitte war ja bereits vorher, also in dieser Kunstgewerbeschule war in Liberec, ja schon als begnadeter Zeichner aufgefallen. Und Peiner, der ja auch in der Neuen Sachlichkeit ein exponierter Vertreter war, also bevor er dann zum nationalsozialistischen Aushängeschild wurde, der suchte für die Umsetzung seiner großen Gobelin-Aufträge für verschiedene nationalsozialistische Repräsentationsaufgaben natürlich fähige, aber eben auch billige Arbeitskräfte, die einfach die Vorgaben, die er ästhetisch setzte, umsetzten. Also insofern ging es dort eher um segmentierte Aufgaben bei der Kartonherstellung, die es für diese Gobelins. Und da war Sitte, die ihm wurde ein Fachgebiet zugewiesen. Also andere waren mit den Tierdarstellungen oder mit Pferdedarstellungen beschäftigt. Und er war der Experte für Figur- und Faltenwurf. Also er hat dann diese Sachen sehr exzeptionell betrieben und man sieht ja auch an den Werken, die aus diesem Jahr erhalten sind, dass wir hier über einen sehr, sehr begabten Zeichner reden, der eben schon damals berstend voll von Talent steckte und eben diese Gärung, die man natürlich als junger, aufstrebender Künstler hat, bereits in sich trug. Und dieses Jahr war schon bedeutend, aber man kann nicht sagen, dass die nationalsozialistische Kunstästhetik Willi Sitte hier einen Prägestempel aufgedrückt hätte, der dann das weitere Werk bestimmt hätte. Es ging hier um die hohe artifizielle Kunst des Zeichnens in einem arbeitsteiligen Prozess. Und das hat er sicher dort auch gelernt und sich weiter verfeinert in seinen Mitteln. Aber er hat eben auch bereits mit seinem rebellischen Charakter gegen verschiedene, mit einigen Kommilitonen oder Gesellen, wie das dort hieß, gegen Umstände, Zustände und Anforderungen rebelliert. Das führte eben dann eben auch zu seinem Verweis, zu seiner Relegierung von dieser Schule, was ja gravierende Folgen hätte. Wenn er stillgehalten hätte, hätte er wahrscheinlich die Erfahrung des Krieges nicht gehabt. Er wäre dann UK gestellt, unabkömmlich. Und so wurde er quasi aufgrund seines Protestes gegen die Zustände an dieser Schule relegiert und wurde prompt eingezogen.
Nichtsdestotrotz ist sicherlich weiterhin zu untersuchen, wie die Bildwelt des Nationalsozialismus und gerade das, was dort bei Werner Peiner in Kronenburg geschaffen wurde, weiter fortwirkt in der Karriere dieses Künstlers. Sie hängen in ihrer Ausstellung demgegenüber und in Opposition bzw. in Kommentierung dieser Zeit des Nationalsozialismus sehr zentral ein Bild, auf das wir jetzt gerade zulaufen. Und dieses Bild heißt Der Zug ins Leben von 1948, also 3 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dieser Zug ins Leben besteht aus auf der rechten Seite unter einem ja vielleicht stofflichen Hintergrund geknechtete, sehr dunkle Wesen, die auch einzig in so eher transparente Stoffe gehüllt sind, die ihren Kopf verdecken, die sehr große, dunkle Augenhöhlen haben. Eine Person hält sich die Hand vor die Augen. Dann fast so ein bisschen wie aus so einem Morast wird sich dort herausgearbeitet. Also eher nackte Figuren nach links oben strebend schließen sich einer Kette von Menschen an, die dann auch immer mehr gekleidet ist. Auch die Oberflächen der Textilien werden immer lebendiger mit Streifen und es kehrt wieder Leben auch ein in die Gesichter dieser Menschen. Also die Nasen sind rot, die Münder sind rot, es gibt ein kleines Kind auf der linken Seite dieses Bildes. So sieht dieser Zug ins Leben aus von 1948, bei dem es, glaube ich, schwerfällt, die Interpretation nicht an die Zeitumstände zu knüpfen.
Ja, das drängt sich ja geradezu auf. Man kann es jetzt anekdotisch verkürzen, durch Nacht zum Licht. Ja. Es ist quasi die Kollektivbiografie seiner Generation, die aus diesem Morast, wie Sie sagen, dieser 12 nationalsozialistischen Jahre voller Skepsis, aber auch voller Freude darüber, nochmal davongekommen zu sein, sich aus diesem ja immer noch prägenden und die Bedrängnisse herbeiführenden Umständen langsam ins Licht hervorarbeitet. Stilistisch gesehen ist das natürlich auch eine Mixtur aus symbolistischer Existenzthematisierung und vielleicht auch Bildformeln oder Choreografien geradezu, die an Max Klinger erinnern lassen. Ich finde, das ist so ein Durchgangsstadium eines jungen, aufstrebenden, talentierten Künstlers, der natürlich sich erstmal ausprobiert, sondiert, mit welchen formalen Mitteln, mit welchen Stilbezügen, mit welchen Kontexten er sozusagen sein Inneres nach außen kehren kann.
Und wenn wir nochmal auf den Inhalt dieses Gemäldes zu sprechen kommen, dann ist es natürlich ein Bekenntnis zu einem neuen Anfang nach Barbarei und nach etwas, das verurteilt wird. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Art von Kollektivierung der Erfahrung. Also es gibt, Sie haben vorhin gesagt, die Deutschen waren hauptsächlich eine Nation der Täter 1945. Das wird auf diesem Bild nicht sichtbar, dass es quasi Opfer, Betroffene gab und auf der anderen Seite Täterinnen und Täter.
Für so einen jungen Künstler, der ja in jüngsten Jahren, wenn man so will, diese enorme, ja, herausfordernde Zeit des Krieges erlebt hatte, war ja nicht von vorne mit dem Kriegsende nun der Schalter umgelegt, in dem nun jetzt ein ganz normales bürgerliches Leben begonnen hatte. Man hatte mit diesen Traumata, man hatte mit diesen Erfahrungen, mit den Verlusten, mit den biografischen Brüchen zu tun, man musste sich neu einrichten etc. Und wenn Sie die Bilder auf der linken Seite, wo eben, wie Sie sagen, das Licht, ja, das Morgenlicht zu sehen ist, auch mit einem kleinen Hoffnungsschimmer, da werden Sie ja auch eher eine Verwunderung über den Blick, die Blickachse, die man jetzt als Betrachter zu einem dieser Figuren aufnimmt und eine gewisse Skepsis ja immer noch, es ist sozusagen ein tastendes Orientieren in diesem neuen, ja helleren, nun plötzlich friedvollen Deutschland. Und das ist überhaupt ganz zentrale Geschichte, nicht nur für Willi Sitte. Man stellt sich das heute ganz weit so vor, vor allem wenn man die Geschichte von hinten begreifen will, dass es nun ganz logisch ist, jetzt ist der Krieg zu Ende, es werden die beiden deutschen Staaten gegründet, man muss sich entscheiden. Ja? So war es ja nicht. Das ist ja ein subkutan, höchst komplexer Prozess. Und man wusste ja auch nicht, wo die Reise hingeht, inwieweit die sowjetisch besetzte Zone dann wirklich zu einer Diktatur werden sollte. Viele, viele Künstler, etwa Bertolt Brecht und andere, haben sich ja ganz bewusst für diese östliche Seite, für die SBZ entschieden und sind nicht in den Westen gegangen, weil sie dort sahen oder auch das Gefühl hatten, dass sich dort viel eher die alten NS-Eliten in irgendwelchen Posten und in Refugien ja wieder stark machten. Und das alles muss man bedenken, um diese Bildwelten, die vielleicht auf den ersten Blick so einen existenziellen Zug haben, auch in den Kontext seiner Erfahrung, aber eben auch der Zeitgeschichte zu stellen.
Jetzt haben Sie hier kuratorisch was ganz Spannendes gemacht, nämlich, Sie haben es schon angesprochen, die Figuren, die dort in diesem Zug ins Leben unterwegs sind, blicken uns als Betrachterin, als Betrachter auch an und wir ziehen jetzt quasi mit ihnen, weil sich die Bilderfolge in diesen Räumen hier jetzt weiter dann auch auf der linken Seite, also mit dem Zug hin, erstreckt. Eine andere kuratorische Sache, die Sie machen, die ich ganz interessant und auch etwas schwierig finde, ist die, dass Sie gewisse Werke auf rotem Hintergrund zeigen. Hingegen die meisten anderen Arbeiten sind auf so einem ziemlich dunklen Grau ausgestellt hier. Und was Sie hier jetzt in der nächsten Ecke auf rotem Hintergrund zeigen, ist eine Häuslerin, so der Titel des Bildes, ein sehr großes Format von 1949, also eigentlich nur ein Jahr nach dem Zug des Lebens. Eine sehr kärglich gekleidete Frau, die den Kopf erhoben hat, auch ja gepeinigt, eher ängstlich, traurig nach oben blickt. Hinter ihr sieht man sehr deutlich eine bäuerliche Situation, also eine Scheune oder ähnliches mit einem großen Dach. Die Frau ist barfuß, die Füße sind auch übergroß. Auch eine Hand ist sehr markant. Und sie kontrastieren dieses Gemälde, das auch ein Auftragswerk war, für ein Feudalmuseum in Wernigerode, das entstehen sollte und das quasi auch die Emanzipation der Feudalbeherrschten zeigen sollte. Dieses große Gemälde kontrastieren sie mit Gouachen, die Willi Sitte gemacht hat in den späten 40er Jahren, die in der Form sehr viel freier, sehr viel abstrakter sind. Und mit dieser farblichen Hinterlegung, die jetzt hier passiert, lese ich so ein bisschen als Ausstellungsbesucherin, hier ist es jetzt ideologisch rechts und links ist es das dann nicht mehr.
Ja, das ist durchaus berechtigt, Ihre Kritik oder auch Ihre Irritation über diese Hängung. Aber ein ganz wesentliches Charakteristikum Willi Sittes ist, dass er von früh an, also in dem Falle ab 48, in gewisser Weise eine Einheit des Widersprüchlichen darstellt. Also nicht wie andere Künstler, die sozusagen von Stufe zu Stufe, von Entwicklung zu Entwicklung sich verfeinert oder einen nachvollziehbaren Weg gegangen sind, war Willi Sitte schon als junger Künstler einer, der versucht hat, beides miteinander zu verbinden. Also beides meint in dem Falle die propagandistische, agitatorische Malerei im Sinne des Staates. Er war ja dann in den Endvierzigern bereits Mitglied der SED geworden und war als SED-Maler nach Halle gezogen. Und da musste er natürlich oder wollte, musste und wollte, fällt in dem Fall zusammen, natürlich auch Bildaufgaben leisten, die die SED im Sinne der Symbolisierung der neuen Machtverhältnisse, etwa in diesem zum Feudalmuseum erklärten Schloss Wernigerode, quasi die Bildnisse der einstmals Herrschenden mit den Bildnissen der nun Herrschenden oder vermeintlich Herrschenden sozusagen tauschten. Und so müssen Sie sich das vorstellen. Also was für uns heute ein völliger Bruch ist, eine völlige Kontrastierung mit diesen fein nuancierten, farbintensiven, spielerischen, zirzensischen Arbeiten, die Sie neben dieser starren, statuarischen Häuslerin sehen, das waren nicht die zwei Seelen in der Brust, aber es waren zwei Kunstprogramme, die bei ihm parallel liefen. Und das hat dann später auch zu Wirkungen geführt, auch zu Beschädigungen seines künstlerischen Werkes. Aber es ist nicht so, wie es oft dargestellt wurde, mit diesem Mythos räumen wir auf, dass Willi Sitte eine Zeit lang so malte und dann wurde er zum Parteimaler. Das ist eine falsche Sicht, weil er diese agitatorischen Bilder im Sinne seiner kommunistischen Herkunft, die wir erst gesehen haben, immer schon unproblematisch mit seinem künstlerischen Kosmos vereinbaren konnte. Also für ihn war es überhaupt kein Problem, diese uns heute völlig diametral entgegengesetzt wirkenden Kunstprinzipien in seinem Künstlerhaushalt zu vereinigen.
Dann ist es natürlich tragisch auch, dass solche Entwicklungswege, die vielleicht in verschiedene Richtungen gehen wollten, auch unterbunden wurden in dem, was man Formalismusstreit heute nennt und in dem vieles, was modernistische Kunst, modernistische künstlerische Praxis auch in der DDR hieß, diffamiert wurde und Repressionen erfuhr.
Ja, also wie jeder junge Mensch versuchte dieses aufstrebende Talent natürlich nach Verstetigung. Er suchte nach Austausch, er suchte nach Anregung, Reizen. Und als er nach Halle kam und dort im Haus der Einheit, der SED sozusagen ein kleines, in einer ehemaligen Toilette eingerichtetes Atelier bezog, dort war er beauftragt mit doch eher naturalistischen, typischen, propagandistischen Werken, von denen die Häuslerin eines ist. Ja. Aber auf der anderen Seite ging in Halle sein künstlerischer Stern auf, weil er hier Kontakt fand mit nonkonformen Malern, mit Malern, die aus einer langen Malereitradition der Weimarer Republik kommt, also Erwin Haas und Charles Crodel, die hier wieder nach 45 ihre Fachklassen bezogen an der Burg Giebichenstein und in deren Umfeld sich hervorragende Maler wie Hermann Bachmann oder auch Ulrich Knispel, der das Grundlagenstudium in der Malerei leitete, bezogen oder Fritz Rüppert. Es war ein sehr anregendes Fluidum damals, Halle, kann man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen. Aber Halle war nach Ansicht vieler Beobachter und Kenner die wichtigste und vitalste Stadt im Osten Deutschlands damals. Und natürlich, er war ein Bauernsohn, er hatte den Krieg erlebt etc., hatte dann diese Sondierungsbewegungen des Umgangs, des Neuanfangs, wie man sich positioniert und so weiter. Und dann kam er in diese lebendige, vitale Kulturszene und Kunstszene Halles. Und er war natürlich lebensweltlich nicht auf Seiten der SED-Apparatschicks, der Funktionäre. Er war vielmehr hingezogen zu diesen Nonkonformisten, die dann eben ab 48, als der Formalismusstreit begann in der DDR, zu sogenannten Formalisten wurden. Und da spielte Willi Sitte insofern eine Rolle, weil er, es gab ja 51 den sogenannten Fall Ahrenshoop, als Ulrich Knispel mit einer Studentenschar nach Ahrenshoop fuhr und sie dort eben Strukturübungen, Zeichnungen, auch Bilder malten mit vorgefundenem Altholz am Strand, mit toten Vögeln und so weiter. Und diese dann auch ausstellten in Ahrenshoop. Und das sah damals ein Politiker, Wilhelm Girnus, der unter anderem auch im Neuen Deutschland eine große Rolle spielte, der Tageszeitung der SED in der DDR. Und der schrieb einen absoluten Verriss dieser Ausstellung, überzog fürchterlich über diese studentischen Arbeiten. Das war sozusagen der Impuls, der dann dazu führte, dass eine kulturpolitische Säuberung über die Burg Giebichenstein ging und die Mehrzahl der wichtigen Leute in der Malerei sozusagen nicht nur die Schule verlassen haben, sondern eben auch die DDR. Und er blieb, Willi Sitte war damals Assistent, eine externe Lehrkraft in diesem Grundlagenstudium. Ulrich Knispel war der angestellte Dozent. Und Willi Sitte blieb aber. Ja? Und er profitierte insgeheim, wenn man so will, von diesem Formalismusstreit, obwohl er selbst stark angegriffen wurde, indem er dann die Position von Ulrich Knispel, nachdem er in den Westen gegangen ist, übernommen hat. Er wurde dann quasi als sein Nachfolger. Und damit begann eigentlich die institutionelle Karriere Willi Sittes an dieser Kunsthochschule Burg Giebichenstein, die ja dann bis Ende der 80er Jahre reichte.